Shalom, Merhaba und Mahlzeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schei und Rauch mit Raf Alhamdan und meiner Wenigkeit Sascha Fassbender.
Schön, dass du da bist, Sascha.
Schön, dass du da bist. Und wir haben tatsächlich eine Mega-Premiere. Ja. Erstmal die kleine. Wir haben zum ersten Mal Schei dabei. Wir erfüllen auch wirklich unseren Namen. Und jetzt die Riesen-Premiere.
Wir haben heute, nein Sascha, wir haben heute unseren ersten Dreier. Ich weiß, dass du das sagen wolltest. Die ganze Zeit. Sascha hat mir gestern geschrieben über WhatsApp. Raf, ich habe die Idee. Die neue Folge heißt Unser erster Dreier.
Weil wir
mehr als zwei Leute heute sind.
Genau.
Und wir sind eigentlich sogar auch ein bisschen mehr als ein Dreier heute.
Wir sind einfach fünf. Ihr hört ja Gelächter im Hintergrund. Raf, komm, mach es. Ich rede schon die ganze Zeit.
Was soll ich sagen?
Nee, du willst sie doch vorstellen. Ach so, stell sie vor.
Ja, also.
Tu es.
Also, wir haben heute drei wunderschöne Frauen bei uns. Wir sind sehr stolz darauf, dass sie unsere Gäste sind.
Ja.
Ehrlich gesagt habe ich vor allem mit einer Dame gerechnet heute, nämlich mit Sephora. Du hast eine sehr, sehr spezielle Aufgabe gehabt die letzte Zeit. Und Sascha und ich haben ja auch schon in den letzten Folgen darüber gesprochen, dass die Black Lives Matter Bewegung endlich in Deutschland angekommen ist und haben viel darüber geredet und gemerkt, wir haben echt viel Redebedarf.
Yes.
Und dachten uns, wir wollen nicht nur mit schwarzen Menschen heute sprechen, sondern vor allem mit denen, naja, scheinbar erstmal nur Mädels, die das so ein bisschen in die Wege geleitet haben. Ja. Sephora, schön, dass du es geschafft hast. Du bist die Teamleiterin gewesen, die in Düsseldorf die Silent-Demo organisiert hat.
Genau.
Und du hast dir heute zwei Kolleginnen mitgebracht.
Ja, natürlich.
Hast du also Unterstützung gehabt die ganze Zeit?
Ja.
Erzähl mal, wer seid ihr? Wie seid ihr zusammengekommen? Und ihr seid mittlerweile auch Freundinnen, nehme ich an.
Ja, natürlich.
Ja. Also,
ich würde mal erst sagen. Ja, also wie gesagt, ich bin die Sephora und ja, wie ist das zustande gekommen? Also ich wurde gefragt, ob ich dann halt in dem Team dabei sein will und ich habe
im Organisatorenteam, ne?
Genau, und ich habe dann halt zugesagt, aber ich hatte eigentlich nicht vorgehabt zu leiten. Also ich wollte eigentlich nur unterstützen und helfen und dann halt auch dabei sein. Ich glaube, nach so ein, zwei Tagen kam ja die Kelly zu mir. Sie ist auch hier. Und
Hi Kelly.
Hallo, ich bin die Kelly.
Genau. Sie hat mich da angeschrieben und mich gefragt, ob ich die Leitung übernehmen möchte, weil ich immer aktiv gewesen bin und ich immer geschrieben habe und immer, wenn ein Problem war, habe ich das versucht zu regeln und so weiter. Und ich musste überlegen, aber ich dachte mir, okay, ich mach's einfach. Ich meine, ey, es muss passieren, es muss was geschehen. Dann hatten wir auch ein Team, das kam einfach alles von alleine. Also die Leute kamen alle von alleine, meinten, ja, ich möchte auch noch helfen, ich will auch noch helfen. Und wir hatten dann ein Team von, ich glaube, 14 Leuten
ungefähr.
Ja. Jetzt hast du ja gesagt, es muss was geschehen.
Ja.
Ist jetzt eine total blöde Frage, aber warum muss was geschehen und warum passiert erst jetzt was? Hast du dafür irgendwie eine Erklärung?
Also ich würde sagen, warum es halt passiert in dieser Zeit ist einfach, weil der Tod von George Floyd so das Fass zum Überlaufen gebracht hat.
Genau.
Ich meine, klar haben wir auch schon andere Fälle gehört, viele Fälle so mitbekommen, aber ich war zu dem Zeitpunkt auch noch ein bisschen jung und ich habe halt gedacht so, okay, vielleicht hört das ja mal auf und ne. Aber als ich das dann erfahren habe, haben wir gesagt, okay, es reicht. Also das kann so nicht weitergehen und das soll auch so nicht weitergehen, weil ich habe Angst, dass wir schwarze Personen halt alle aussterben. Ohne Witz.
Genau. Gerda, du bist auch mit von der Partie.
Ja, das stimmt. Hallo, ich bin die Gerda.
Hi Gerda. Ich habe in dieser Woche die Frage gestellt bekommen von Kollegen. Raf, was sagen wir denn jetzt in den Nachrichten? Sprechen wir von Afroamerikaner oder sprechen wir von einem schwarzen Mann?
Oder von einem Farbigen.
Oder von einem Farbigen. Nach meinem Verständnis, das ist ein schwarzer Mann, also sage ich schwarzer Mann.
Ja.
Aber viele weiße Menschen, glaube ich, sehen dahinter und da fängt das Problem schon an, etwas sehr Negatives. Wie seht ihr das?
Ja, es kommt natürlich darauf an, in welchem Kontext man das anspricht. Wenn man jetzt einfach einen Mensch beschreiben möchte, dann sagt man einfach ich würde zum Beispiel dunkelhäutig sagen, ne, dunkelhäutige Person. Und ich würde das auch nicht irgendwie schlecht auffassen, wenn man jetzt sagt, bist du schwarz oder ne? Das würde mich auch beim Interview gefragt, bist du selber schwarz? Für mich ist es dann in dem Sinne kein Problem. Aber ich finde, wenn es dann über diese Grenze geht von nur Beschreibung zu irgendwas Negatives wird, dann habe ich schon ein Problem damit, weil da auch diese Überlegung nicht dahinter steckt, finde ich, dass man sagt, okay, man beschreibt nur die Hautfarbe, sondern man assoziiert die Hautfarbe mit was Negativem.
Mhm.
Und da ist, wo es bei mir dann aufhört, bei dieser Grenze. Und da fühle ich mich dann schon angegriffen.
Also, wo, Wo beginnt für euch Rassismus? Es gibt ja, ich habe ein paar schwarze Kumpels. Der eine sagt, mich stört schon, wenn ich gefragt werde, wo kommst du her?
Ja.
Oder stört euch das?
Haben wir gestern darüber geredet?
Ja.
Stört euch das?
Ja, auf jeden Fall.
Wisst ihr, ich finde das interessant, weil ich werde das auch gefragt und mich stört das zum Beispiel überhaupt nicht.
Und das ist das, was ich meine. Also es gibt Menschen, die ziehen da halt, was heißt die Grenze? Die sagen dann, cool finde ich, wenn ihr dann sagt, ja aus Essen. Ich komme aus Essen, ist doch klar. Genau. Also,
aber
was ist das für eine Frage?
Frage nicht da aus.
Ja, ja, natürlich. Dann kommt, wo kommen deine Eltern her?
Das hatten wir auch gerade immer am Bahnhof.
Und dann denke ich mir, was willst du damit anfangen?
Genau. Ich will dir da auch gar nicht widersprechen, aber ich sage das euch auch ganz ehrlich. Ich frage mich, wo kommst du her im Ursprung? Wo kommst du ursprünglich her?
Vor allem, weil ihr fließend Französisch sprecht. Also, finde ich mega.
Ja, dann ist Afrika eigentlich schon ziemlich logisch.
Ja, ja.
So. Also ich habe kein Problem damit, wenn man mich fragt, woher ich herkomme, dann sage ich das auch direkt. Aber ich habe ein Problem damit, wenn man sagt, oh, du kannst aber Deutsch. So.
Ja. Ist ja so ein Running Gag zwischen Raf und mir.
Genau, oder wenn man sagt, also eine Frau hat mal zu mir gesagt, oh, welcome to Germany. Und dann habe ich, und da habe ich direkt gesagt, Dankeschön, aber ich lebe schon länger hier. Und da wurde sie auch schon ein bisschen, man hat gemerkt, dass sie sich dann schon ein bisschen geschämt hat, weil sie wirklich mich schon in diese Schublade da gesteckt hat. Und das ist auch schon Rassismus.
Ja.
Denn wir, viele von uns sind hier geboren oder aufgewachsen und wir sind auch zum Teil schon deutsch. Wir kennen die Kultur, wir sind nicht wie die, die dort leben komplett.
Ja, ja.
Genau, und ich finde, das muss man auch wissen.
Ja, wisst ihr, das Ding ist nur, ich ecke da, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen mit an, wenn ich zum Beispiel auch mit Freunden drüber spreche, die selbst auch einen Migrationshintergrund haben. Die sind teilweise sogar hier in Deutschland geboren, das bin ich jetzt zum Beispiel nicht. Ne? Aber ich sag dann, also für mich ist es ausschlaggebend, über die Kultur einer Person zu erfahren. Ob das jetzt die deutsche Kultur ist oder was auch immer, arabische, chinesische Kultur, das ist mir ganz egal. Ich frage das aufrichtig, weil ich einfach mehr über diese Person wissen möchte. Und ich frage mich.
Genau, das Interesse.
Und ich frage mich, ob, weil ich erwische mich sehr oft dabei, wie ich vielleicht manchmal sogar zu schnell sage, das war sehr rassistisch. Und ich frage mich, ob ich da manchmal auch daneben liege und ob man Menschen eine Chance geben muss. Die Person, die du gerade beschrieben hast, diese Dame, die auf dich zukam, ich glaube zum Beispiel nicht, dass das im Grunde ein schlechter Mensch ist.
Das glaube ich auch.
Sie ist nur
nicht
absolut unsensibel. Und scheinbar hat sie auch keine Freunde, die.
Okay. Raf hat richtige Menschenkenntnisse.
Scheinbar hat sie keine Freunde, die einen anderen Hintergrund haben als sie selbst.
Wir haben jetzt einen Hörer weniger.
Sascha, weißt du, heute gehst du mir so hart auf den Sack, Alter. Das ist normal.
Ich liebe es.
Weißt du, was ich mache jetzt im Mikro einfach aus?
Nein.
Doch.
Also. Mach mal wieder an, komm, mach mal an.
Ist wieder an.
Ich glaube, wir merken das so im Alltag. Wir wissen, wer gerade freundlich ist und wer gerade die Grenze überschreitet. Also
ja, das,
man hört das immer raus.
Aber
genau.
Es ist ja nur wir, aber die sollen das ja lernen.
Genau,
zu verstehen,
die sollen,
wo
genau
die
das
sind.
Ist das Problem. Die
das
sollen
ist die
verstehen.
Die Schwierigkeit, diese Aufklärungsarbeit, aber die wir auch beabsichtigen. Also wir versuchen, ne, Menschen aufzuklären, weil es anscheinend im 21. Jahrhundert noch nicht der Fall ist. Und da kritisiere ich persönlich als Lehramtsstudenten das Schulsystem.
Ja,
klar. Das ist auch ein Thema.
Ja.
Weil unsere Geschichte, also African History, fängt nicht bei Sklaverei an.
Genau.
Ja. Aber schon darüber wird ja nicht gesprochen. Es wird ja auch nicht darüber gesprochen, dass Deutschland eines der Länder war, als Umschlagsplatz der Welt für den Sklavenhandel. Auch darüber sprechen wir nicht. Oder
also
das ist in Berlin.
Ich hatte es schon im Geschichtsunterricht.
Wirklich?
Ja.
Ja, so ähnlich.
Also
genau,
ich hatte nie Sklavenzeit gehabt oder so. Es war halt nur Zweiter Weltkrieg, Hitler, Nazizeit, NS. Und dann war es das. Und das Beste war ja auch noch, dass meine Geschichtslehrerin, ich war da schon im Abitur, die hatte dann halt auch das N-Wort gesagt und ich und mein Kollege.
Das was?
Das N-Wort.
Wirklich?
Ja.
In welchem Zusammenhang?
Ja, aber echt, in welchem Zusammenhang?
Sie hatte irgendwas erzählt, irgendeine Geschichte und das war, glaube ich, ein Film oder ein Buch, ich weiß es nicht mehr genau. So. Und dann hat die ja das N-Wort halt gesagt und ich und ein Kollege von mir, der ja auch schwarz war, wir waren halt die einzigen aus der Stufe, die schwarz waren, wir haben uns dann angeguckt und dachten erstmal, hat die das gesagt? Like, warum sagst du das N-Wort? Weil ich sage das ja auch nicht so, ne?
Ja, ja.
Aber warum ja sie? Und ja, ich habe gedacht so, das ist heftig.
Ganz kurz, ich finde, das muss man auch nochmal erwähnen. Das N-Wort bedeutet nicht schwarze Person, sondern es ist eine Abwertung. Man hat ja auch Sklaven früher als N-Wort bezeichnet, um ganz klar zu machen, das sind keine menschlichen Lebewesen, die gleichzusetzen sind mit weißen Personen, also mit ihren, mit den Sklavenhaltern, mit ihren Besitzern sozusagen. Ja. Was mich sehr berührt hat, war ein Gedanke, den ich vor einigen Monaten mal hatte. Afroamerikaner per se, die jetzt in unserer Generation leben, die existieren überhaupt nur, weil ihre Vorfahren die Sklaverei überlebt haben.
Ja.
Das, also macht ihr das mal klar, ich existiere, jetzt per se die Afroamerikaner, ich existiere, weil meine Urgroßeltern oder Ururgroßeltern die Sklaverei überstanden haben.
Ja, und komplett ausgenommen wurden.
Ja, ich finde diesen Gedanken, ich finde das einfach...
krank.
Ja. Die Spuren bemerkst du ja bis heute und das fängt damit an, dass wir immer noch auf die Straße gehen, weltweit, um ernsthaft dafür zu protestieren, dass Menschen nicht einfach so erschossen werden aufgrund ihrer Hautfarbe.
Ja. Genau.
An der Stelle kann ich ein so skurril, das klingt, einen wunderschönen Song empfehlen von Billie Holiday.
Genau.
Oh Gott, wie heißt der im Original? Nicht Trees.
Oh, genau, ja, Fruits. Fruits. Genau, das ist
genau.
Das mit Fruits. Genau.
Oh,
das klingt, also in Mississippi.
Ja, genau.
Also ich kenn's nicht.
Super schöner Song, klingt total toll. Und wenn du dich da mal damit auseinandersetzt, worüber die Frau spricht, nämlich über Früchte in Anführungsstrichen, geht es um das Lynchen an sich und darum, wie Schwarze früher an Bäumen aufgehangen wurden.
Genau, auf diesen besonderen Bäumen, die da haben, da im Süden.
Ja.
Die eigentlich sehr schön sind, aber überall siehst du nur Menschen hängen.
Ja, ja.
Ja, am Anfang des Songtextes hört man ja Blood on trees and leaves, also Blut, was von einem Baum traf. Also das ist ganz düster. Und ich hatte das Glück, sage ich jetzt mal, das im Englisch-LK-Unterricht zu besprechen.
Ach cool.
Oder meine Englisch-LK-Lehrerin hat das Thema eingeführt. Wir haben uns das Lied angehört und ich muss ehrlich sagen, das ist irgendwie sehr komisch und traurig auch zugleich, dass man da schon irgendwie, also ich habe mich da sehr unwohl gefühlt, als ich mir diesen Song angehört habe. Und ich wusste genau, vielleicht weil ich auch sehr, also Musik sehr mag, ich wusste genau, worum es geht. Also das ist Blues und Blues ist, also da singt man, weil man traurig ist. Mhm. Und diese Trauer habe ich gespürt. Mir macht das jetzt sehr emotional, weil ich einfach, ich kann mir das Lied zum Beispiel nicht anhören, einfach so zum Schlafen oder so. Ne? Mhm. Das ist jetzt echt ein Lied, um zu beschreiben, wie grausam einfach.
Das ist Kunst und das ist ja auch das, was Kunst letztendlich ist, tun will, ne?
Und das ist wirklich traurig auch irgendwie, dass es immer noch passieren muss und dass man immer noch sich damit befassen muss als schwarzer Mensch, ne, dunkelhäutiger Mensch oder POC. Und deswegen auch der Grund, warum unsere Generation einfach auf gut Deutsch keinen Bock mehr hat.
Mhm.
Wir sind müde.
Wir haben keinen Bock mehr, es reicht.
Wir möchten uns zum Beispiel auf unser Studium konzentrieren, ja, und nicht auf die Straße gehen müssen.
Ja.
Nur weil Schwarze dann halt getötet werden, nur weil sie schwarz sind. Ich muss dann halt auch sagen, dass ich in einem Interview mal gesagt habe, wenn ich so mich in 10 Jahren sehe und ich sehe dann ein schwarzes kleines Kind da, das lacht, ist fröhlich und so, ne? Ich möchte in der Lage sein zu sagen, ey, ich habe damals gekämpft, damit du
glücklich
du kannst glücklich sein, du hast Freunde, du bist nicht mehr ausgegrenzt oder was auch immer, beleidigt oder attackiert oder sowas. Also ich habe, also es ist ja nicht nur ich, ne, aber wir haben dafür gesorgt, dass das nicht passiert, was uns passiert ist oder was unseren Eltern passiert ist.
Ja, also ich hatte das Thema halt auch in der Schule wie Gerda und das sogar sehr ausführlich, die amerikanische Geschichte. Und ich weiß noch, ich saß im Unterricht, als sie das besprochen haben und ich bin die einzige Dunkelhäutige in unserem LK-Kurs und mir kommen die Tränen. Ich habe wirklich im Unterricht geweint.
Ja.
Und danach haben die auch gesagt, das ist die amerikanische Geschichte. Warum trifft dich das? Und da hatte nicht mal die Worte, um das zu erklären, denn da fängt es auch an, weil viele glauben, in Deutschland ist es anders.
Ja.
Und dass wir wirklich nur dafür kämpfen, weil irgendjemand ermordet wurde.
Oder weil es ein Trend ist.
Oder weil es ein Trend ist, aber das stimmt nicht. Ich habe es wirklich am eigenen Leib gespürt, weil ich kenne Rassismus. Mhm. Also ich bin nicht in Deutschland geboren, ich bin mit 10, 11 Jahren nach Deutschland gezogen und vorher kannte ich Rassismus gar nicht, überhaupt nicht. Und da komme ich an und das Erste, was ich lerne in Deutschland, bevor die Sprache, bevor irgendwas anderes, ist Rassismus. Mhm. Da wird mir gezeigt, du bist anders.
Ja.
So genau. Und ich sah die nicht als anders, aber die sahen mich als anders. Und das war wirklich dieser Komplex, weil eigentlich muss man denken, okay, ich bin schwarz, du bist weiß. Ich müsste dich eigentlich auch als anders betrachten. Mhm. Aber das habe ich nicht. Ich dachte mir nur so, tolle Haare, die will ich auch. Genau, und das war halt das Ding. Und das ist auch einfach das, was viele nicht wirklich begreifen, wenn die nicht da mit reinstecken.
Also nochmal ganz kurz, um das zusammenzufassen. In der Woche, bevor die Demo war, habe ich habe halt einigen Freunden erzählt, so hey, komm doch mal mit und bla bla bla, Black Lives Matter, wie sieht's aus? Und dann haben die halt gesagt, ja, aber ist also hier in Deutschland, da gibt es ja nur Rassismus gegen Menschen aus dem Orient und so. Also jetzt noch mal ganz kurz, ihr drei habt alle Rassismus erlebt hier, ja, in Deutschland.
Ja, stark.
Okay,
das day. Genau. Genau, bis heute noch.
Das ist mir nur wichtig als Statement. Grüße gehen raus.
Ihr wisst, wer ihr seid. Ihr wisst, wer ihr seid. Ich bin aber trotzdem der Überzeugung, dass wir alle Rassismus auf einem anderen Level erleben. Ich glaube zum Beispiel, dass eine Frau mit Kopftuch deutlich mehr Rassismus erlebt als ich. Genau. Ich glaube, dass eine schwarze Frau ganz anderen Rassismus erlebt, als ich das tue. Also es gibt schon Abstufungen.
Ja, genau, es gibt Abstufungen.
Muss man schon klar sagen. Ich glaube, es ist auch wichtig, den Schmerz anzuerkennen.
Genau.
Einfach zu. Das ist zum Beispiel auch das, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber. Sascha, wir reden so viel. wir haben über diesen Punkt gesprochen. Also, wenn jemand sagt, das verletzt mich, das muss doch Grund genug sein, um mit etwas aufzuhören.
Genau, das muss wirklich.
Aber über eine Sache möchte ich unbedingt noch sprechen, weil ich natürlich eine Frau bin. Sascha, du wirst heute ein bisschen ausgeklammert. Das tut mir furchtbar
das
leid.
Das ist okay. Ey, ich habe auch Rassismus erlebt. Ich wurde auch schon Kartoffel genannt. kennt ihr diese Deutschen, die dann immer sagen, ja, ich wurde in der Grundschule, wurde ich Kartoffel genannt. Das ist auch Rassismus. Nein, ist es nicht, Alter. Ist es nicht. Ist es nicht.
Auf die Tatsache, dass ich mich ja auch selbst als Person of Color sehe, sagte Sascha, ja, was hast du gesagt? Und Walter ist kein Person of Color nach dem
Mallorca-Urlaub.
Um das nochmal klarzustellen. Und zwar geht es um kulturelle Aneignung. Das ist so ein Thema, mit dem ich sehr krass hadere.
Blackfishing.
Aber das,
wie willst du, das habe ich akustisch jetzt nicht verstanden.
Blackfishing.
Okay.
Blackfishing nennt sich das, Sascha.
Ja, nein, ey, die haben durcheinander geredet, die drei. Ich habe für die Hörer nachgefragt.
Entschuldigung. Gut, dass du da bist, Sascha. Ja. Das ist nämlich deine Aufgabe heute. Ich sage euch das ganz ehrlich. Ich glaube, gerade als jemand mit einem Migrationshintergrund in Deutschland, man wächst hier auf, es gibt diesen guten Satz, white people love black culture, but hate black people.
Yes.
Das trifft das, finde ich, sehr, sehr gut auf den Punkt. Und ich habe irgendwann realisiert, ich bin hier halt groß geworden. Und was lief denn auf MTV? Was läuft im Fernsehen? Du siehst schwarze Menschen, du siehst schwarze Kultur und du feierst das. Ich finde schwarzes Haar auch sehr schön. Also gerade, wenn man sich Rastas reinmachen kann und sowas alles. Und da merke ich, ich benutze die falschen Begriffe. Ich benutze falsche Wörter. Ich will damit einfach nur deutlich machen, manchmal sagt man und tut man Dinge, weil man sie toll findet und weil man gerne so wäre. Und Menschen, die das betrifft, wie jetzt zum Beispiel in dem Fall schwarze Menschen, könnten das möglicherweise falsch auffassen. Deswegen frage ich mich, wie empfindet ihr das, wenn ihr weiße Frauen zum Beispiel mit sagt man Rastas überhaupt? Raster?
Braids.
Wie wäscht man das?
Wie
wäscht man das?
Das zum Beispiel. So eine Frage. Das sind, genau, solche Fragen.
Das ist reale Neugier, wirklich.
Also man kann die leider nicht waschen. Ich laufe jetzt hier so rum seit 2 Monaten. Nein, Quatsch.
Nee, aber genau das ist der Punkt. Ich glaube, diese Frage stellen sich viele Menschen aus Interesse heraus.
Ja.
Verletzt dich die Tatsache, dass du per se darauf angesprochen wirst, obwohl du ja gar keine Rastas trägst, sondern Braids heißen sie, ne? Mhm.
Ja, also was mich persönlich nervt, ist.
Jetzt kommt's.
Also, Haare, ne? Reden wir über Haare. Mhm. Jeder Mensch hat Haare. Wenn ich als Mensch mir die Haare wasche, ja, ich kann mir die Haare waschen, ich bin alt genug dafür. Oder fragt man mich, ob meine Haare waschbar sind. Also, das ist kein Plastik oder das ist kein. Wie nennt man das? Das ist keine
Perücke,
Maske
keine,
oder ne, was genau man absetzen kann. Also das sind Haare. Die Frage finde ich einfach persönlich ungebildet.
Glaubst du nicht, dass das gefährlich ist, diese Haltung?
Diese Haltung ist sehr gefährlich, weil man sagt immer, Knowledge is Power. Warum? Weil wenn man besser weiß, auch durch Erfahrungen, die du zum Beispiel angesprochen hast, du meintest, ja, also wenn ich das so sage, dann kommt das ein bisschen komisch
cringe
rüber eventuell.
Aber
dann macht man sich Gedanken darüber. Ne?
Ich muss dann sagen, weil die Person, die ja fragt, die fragt ja weil sie es ja nicht weiß, so in dem Moment. Das heißt,
warum weiß sie das nicht?
Weil ich kurze Haare habe.
Nein, weil es einfach keiner beantwortet hat. Genau. Oder weil man Angst hat zu fragen.
Das macht mich irgendwie, das nervt mich, weil ich mir denke...
Aber das Problem ist, wenn die Person mich etwas fragt, ich kann die Frage beantworten und das ist dann auch in Ordnung und ich erkläre dann, okay, ich mache das so und so und das war's. Weil klar, die kennen nur glattes Haar. Man kann das schnell waschen, alles gut. Wie macht man das mit den Zöpfen? Ich sag dann einfach so, wie du deine wäschst, so... Was ich meine auch.
Aber da muss ich ironisch sein und dann würde ich sagen, frag doch eine Friseusin. Ich bin doch keine Friseusin.
Aber ich bin richtig petty, deswegen. Genau.
Ich glaube, wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass mit solchen Bemerkungen, solchen Fragen, es steht und fällt halt mit dem Setting. Also wenn man jetzt zum Beispiel, wenn Rebel Comedy Witze über Ausländer macht, da sitzen nur Ausländer und das sind Ausländer, das ist okay. Wenn jetzt aber auf dem Parteitag einer bestimmten Partei, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, rassistische Witze gemacht werden, das ist dann was anderes. Ich glaube, darauf können wir uns ja irgendwo einigen.
Jede von euch hat so eine, ich will nicht sagen eine andere Haltung, aber jeder sieht das ja aus einem anderen Blickwinkel.
Genau.
Und richtig. Das ist ja auch nochmal wichtig zu, es gibt nicht die eine schwarze Person, die euch irgendein N-Wort-Pass gibt. Ja. Es gibt nicht die eine Person mit der einen schwarzen Meinung. Nur, sage ich euch auch ganz ehrlich, ich glaube, man muss diese Gespräche, auch wenn es lästig ist, kann ich voll nachvollziehen, ich führe nicht dieselben, aber natürlich ähnliche Gespräche. Mhm. Es ist lästig, aber ich glaube, wir müssen als Menschen, die sich auch als POCs sehen, damit leben. Und ich glaube, es ist viel hilfreicher, diese Fragen anzunehmen und diese Menschen zu sensibilisieren. Ja. Und wenn es damit anfängt, ist Raster überhaupt das richtige Wort? Nee, Braids. Habe ich mir gemerkt, weiß ich fürs nächste Mal.
Aber das habe ich jetzt gemeint.
Genau, aber das zeigt, dass man sich Wissen aneignen möchte. Das ist nicht dieses, ich weiß alles, ich sag dir jetzt, das sind Kim Kardashian Braids und du, also so nach dem Motto, es kommt wirklich auf die Art und Weise. Und dann nochmal zurück zur Frage, wenn man mich fragt, woher kommst du, dann höre ich das am Ton, dann sehe ich auch, ob das eine Interessensfrage ist. Ja. Es könnte auch eine Kundin oder ein Gast sein, wo ich arbeite. Für mich kommt es wirklich drauf an, was die Intention dahinter ist. Aber das ist schon ein bisschen traurig, dass mein Gehirn das schon so schnell filtern kann, dass ich weiß, okay, das war jetzt rassistisch. Oder
weißt
das
du
war
aber
jetzt,
warum? Weil ich glaube, also so fühle ich das auch oft, du spürst, wenn jemand dich nicht mag und du spürst, wenn dich jemand diskriminiert.
Ja,
das
auf
ist
jeden
ganz,
Fall.
Ganz, ganz krasser Unterschied.
Man spürt das.
Wir haben es wirklich schon so oft erlebt, dass wir es wirklich unterscheiden können. Wir können wirklich sehen, wenn da wirklich so eine Interessensfrage ist und man sagt, hey, woher kommst du? Und das ist wirklich so lieb gemeint. Und wenn man dann so, ja, aber woher kommst du denn? So, also man merkt wirklich den Unterschied.
Ja, das
genau,
Setting.
Also man merkt es und auch von den Blicken und auch von der Haltung und hält man Abstand, ist man da oder was? Warum fragst du? Das sieht man eigentlich auch schon. Mhm. Genau.
Ich habe vor kurzem mal angefangen, meine Freunde zu fragen. Ich bin da vorher nie richtig auf die Idee gekommen, mit wie vielen Ausländern bist du befreundet? Und ich war schockiert, als ich realisierte, ich habe so einige Freunde, die nur mich haben als sozusagen ausländische oder Freundin mit Migrationshintergrund. Mhm. Ich habe das nie so gespürt. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viele Freunde habe, die keine Freunde mit Migrationshintergrund haben. Und ich habe dann irgendwann angefangen zu fragen, ja, aber warum nur ich? Ja, keine Ahnung, ich kenne niemand anderen. Und da stellte sich für mich die Frage, müssen wir, so schmerzhaft das ist, weil ich glaube, gerade schwarze Menschen, aber auch generell Menschen mit Migrationshintergrund, haben genug Baustellen. Ich glaube, eine sehr große Baustelle, die schmerzhaft ist, aber die wir angehen müssen, ist, gehen wir richtig mit dem Thema Rassismus um? Genau. Machen wir auch die richtige Arbeit? Natürlich sind wir nicht die Einzigen, die daran arbeiten müssen, aber uns ist es eher bewusst als vielen weißen Menschen.
Ja. Aber man muss auch andersrum fragen, wie viele deutsche Freunde habt ihr?
Ich habe nur eine.
Ich hab schon einige aus der Schulzeit. Also wir sind eine Clique von 4, 5 Mädels auf jeden Fall. Und ja, ich muss schon überlegen, so, ne? Das ist wirklich jetzt, also ich habe schon ein paar deutsche Freunde oder Arbeitskollegen, mit denen man sich sehr gut versteht oder so. Aber ich würde ehrlich sagen, dass ich mehr Freunde habe mit Migrationshintergrund oder die einen Elternteil haben, die aus einem anderen Land kommen, aus Deutschland.
Genau, also bei mir ist es auch so, dass ich auch nur 2 oder 3 habe, wenn wirklich Deutsch, dann eigentlich auch nur eine. Mhm. Und wenn man mich da auch fragt, warum, da habe ich auch ganz genau eine Antwort, weil ich habe mich irgendwann nicht mehr verstanden gefühlt. Mhm. Und dann habe ich mich zurückgezogen. Und ich glaube, bei den Deutschen oder Weißen ist es auch so, dass sie dann merken, oh, wir kommen unter uns auch besser klar. Also man muss da auch sagen, wären wir offener, also auf beiden Seiten irgendwie, dann gäbe es vielleicht eine Möglichkeit, sich bilden zu lassen, mhm, um auch wirklich Rassismus sozusagen ein wenig abzuschaffen.
Ja. Aber so, wichtig ist, und das ist das, worauf ich eigentlich so die ganze Zeit hinaus will, ich glaube, wir Migranten, ihr schwarzen Menschen, generell jeder, der irgendwie diskriminiert wird, macht sehr, sehr schnell den Fehler, Gesprächsmöglichkeiten nicht zu nutzen.
Genau.
Ich weiß, wie schmerzhaft das ist. Es kotzt mich an, wenn jemand zu mir kommt und sagt, das erlaubt dir dein Vater? Junge, also allein das ist schon etwas, was mich wütend macht.
Audacity.
Aber also das ist ja das generelle Problem, glaube ich, dieses Gefühl von, was glaubst du, wer du bist, dass du auf mich herabschauen kannst.
Ja.
Das ist ja dieses Gefühl, was mitschwingt. Aber ich glaube, wenn wir wirklich, wenn wir ernsthaft was bewegen wollen, dann müssen wir jetzt damit leben und dann müssen wir das als Chance nehmen und eben genau darüber sprechen. Aber komischerweise auf der Demo, Sascha, ich weiß gar nicht, wie es dir ging, aber ich glaube, du hast das genauso gehandhabt wie ich. Ich habe mich in Anführungsstrichen nicht wohl dabei gefühlt, überhaupt was zu rufen, weil ich dachte, das gehört nicht zu mir. Also genauso wie wir dann letztendlich auch entschieden haben, als wir bei der Kundgebung waren, dann einfach zu gehen, nachdem die gesagt haben, es wird gerade sehr voll, vorne an dem Bus. Und dann haben wir gesagt, okay, dann sollten wir die Ersten sein, die gehen. Wir haben jetzt so die Solidarität gezeigt.
Wir haben mitgeklatscht.
Ja, aber wir sind auch selbst auf die Knie zu gehen, beziehungsweise diese Haltung einzunehmen. Mhm. Als weiße Person fand ich sehr komisch, muss ich gestehen. Ich habe das zum Beispiel auch im Sport, also gerade in der NFL in den USA. Mhm. Ich hätte das sehr schön gefunden, wenn man die schwarzen Spieler das Knien gelassen hätte und als weißer Spieler sich dahinter stellt und zum Beispiel auf die Schulter hält oder sowas, weißt du? Ja, ich weiß nicht, warum.
Aber zieht man da nicht wieder Grenzen?
Das wäre zwar schön, aber die Leute von oben haben das als einen Angriff gesehen. Mhm. So wie dieser eine Spieler, dieser Colin.
Den ging es um die Flagge. Ja,
genau,
um die amerikanische
Flagge. Aber ich frage mich, ziehen wir dann nicht wieder Grenzen? Wenn wir sagen, okay, wenn die Schwarzen das machen, ist okay.
Okay, aber wenn
Weiße,
die
Weißen, nee, besser
ich bin,
nicht
ich
so.
Ich bin aber auch gar nicht in der Position.
Das war auch nicht unser Ziel.
Also, hey, das ist halt die Frage gerade.
Hinknien ist auch einfach so ein Akt von Protest. Genau, du willst einfach zeigen, dass du wirklich dagegen bist, auf eine friedliche Art und Weise. Und ich finde, da können auch alle mitmachen. Also,
da können alle mitmachen. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn die das zusammen machen, weil es zeigt mir, du hast jetzt verstanden, worum es geht.
Genau. Ich glaube, es ist für mich verwirrend gewesen, weil das Kneeling an sich in den USA eine ganz, ganz geisteskranke Debatte ausgelöst hat. Mhm. Also Menschen haben ruhig und leise protestiert und das ist in der Verfassung verankert und trotzdem wurden sie dargestellt als Vaterlandsverräter.
Ja.
Ich glaube, daher kam so ein bisschen bei mir das Gefühl, Kneeling ist vielleicht in der Situation zumindest für mich jetzt in der Situation. Aber.
Mhm. Also ich finde diese Vorsichtshaltung eigentlich nicht verkehrt. Auch wenn das vielleicht nicht so, ne, also man fühlt sich dabei nicht so ganz wohl, darf man das nicht. Ich finde aber, dass es auch menschlich ist, einfach darauf zu achten, darf ich das denn oder wie mache ich das denn, wie drücke ich mich aus oder so. Weil das ist auch das, was uns allen, glaube ich, fehlt bei vielen Menschen, die dann rufen, zum Beispiel All Lives Matter. Wir haben nie die Absicht gehabt zu sagen, dass andere Lebewesen nicht wichtig sind.
Genau.
Wir wollen nur den Finger darauf zeigen, dass das Leben schwarzer Menschen, BIPOCs, nie gezählt hat.
Ja.
Weil das ist ja total paradox, so, ne? Also du sagst ja, alle Leben zählen, aber unsere nicht, oder wie? Ja. Weil ich sehe das immer wie in einem Wagen, der hat ja einen Motor und diese kleinen Teile, damit das Auto funktioniert. Und wenn auch nur das kleinste Teil nicht funktioniert, dann wird das Auto auch nicht fahren oder so.
Ja. Ja?
Und wir sind dann so wie dieses kleinste Teil in dem Ganzen und das funktioniert nicht und das braucht jetzt momentan die Aufmerksamkeit, damit es dann wieder besser wird.
Und nicht nur Symbolpolitik, also wir haben ja auch schon gesehen, das Wort Rasse wird aus dem Grundgesetzbuch genommen und auch in Berlin gibt es jetzt auch ein Antidiskriminierungsgesetz.
Alle möglichen Wissenschaftler sagen, das gibt es gar nicht. Also es gibt bei Menschen, wir sind keine Hunde, es gibt bei Menschen, gibt es keine Rasse. Teile der Union, die wir in den letzten Folgen noch hochgelobt haben wegen Corona und Co. Das habt ihr gut gemacht, jetzt habt ihr Scheiße gebaut.
Ja.
Teile der Union haben sich dagegen ausgesprochen. Sie haben von Aktionismus und Scheinpolitik gesprochen, obwohl die Wissenschaftler oder überhaupt die Wissenschaft sich einig ist, es gibt keine Rasse. Es existiert nicht. Mhm. Und da hätte man einfach mit diesem einen Wort, was man rausnimmt oder es durch ein schöneres ersetzt, hätte man jetzt schon symbolisch viel ändern können und das ist halt eben leider nicht passiert. Und deswegen wollte ich euch eigentlich fragen, was ihr davon haltet, aber du hast es mir schon vorweggenommen.
Also, Entschuldigung. Also ich wollte einfach sagen, für mich reicht Symbolpolitik einfach gar nicht. Also ich sag da, wir haben jetzt so viele Politiker, die stehen da und sagen, ja, es ist wirklich schrecklich, dass es wirklich Rassismus gibt und es ist schlimm, dass wir Kakao trinken und die Kakaobohnen stammen aus Afrika, wo ein kleines Kind dafür gearbeitet hat und nicht mal Geld bekommen hat und eigentlich sollte das Kind in der Schule sein. Und ich denke mir so, den Kakao hast du vorher getrunken und vor dieser Bewegung wusstest du es. Du wusstest es. Dein Kaffee, du weißt ganz genau, wo er herkommt. Du weißt ganz genau, dass diese Menschen wirklich da unterdrückt werden, dass sie nichts haben zu leben. Du weißt, dass das ganze System auf Rassismus aufgebaut ist. Und das wissen die Politiker, das wissen alle.
Warum bist du keine Politikerin?
Warum ich keine Politikerin bin? Weil ich mich nicht als Politikerin sehe. Also ich finde, ich kann einfach aktiv sein, aber Aktivistin sein. Aber ich finde auch, wenn ich in die Politik rein, also ich bin sehr kritisch, muss ich auch sagen. Und wenn ich in die Politik reingehe, sehe ich, dass ich eigentlich, ich kann von außen eigentlich auch was bewirken, ohne in die Politik reinzugehen. Und das ist auch nicht das, was ich wirklich sehe. Aber ich finde einfach, wenn ich sehe, okay, das ganze System ist auf Rassismus aufgebaut, dann will ich, dass da was geändert werden. Aber das wird nicht von den Politikern geändert, weil sie davon profitieren. Die Politiker, die jetzt ein Statement dazu nehmen, also die jetzt was dazu sagen, sie sagen das nur, weil sie gut dastehen wollen. Entschuldigung, aber es ist wirklich so.
Viele mit Sicherheit.
Hashtag Wahlkampf.
Ja, es ist wirklich Wahlkampf. Und wenn sie das alles sagen, die wussten das vorher.
Trotzdem finde ich es gefährlich sein, wenn man sozusagen alle über.
Genau. Wir müssen auch sagen, ich sehe das ganze System. Wir sehen, wie weit Europa gekommen ist. Ich sage da mal, wenn man die afrikanische Geschichte kennt, weiß man, wie das System aufgebaut ist. Leider ist die afrikanische Geschichte wirklich sehr groß. Und da muss man auch wirklich sagen, man muss wirklich von Anfang anfangen.
Glaubt ihr, es wäre wichtig, um Rassismus zu bekämpfen, zum Beispiel schwarze Geschichte per se, also jetzt gar nicht die afrikanische, sondern ganz konzentriert die schwarze Geschichte in den Schulen aufzuarbeiten?
Ja, definitiv. Also, und ich finde auch am wichtigsten, ich sage immer, unsere Leute müssen ihre Geschichte kennen. Ja. Denn wir kennen unsere Geschichte nicht. Die wurde uns zum Teil genommen. Also nicht zum Teil, die wurde uns gestohlen. Unsere
wie
Geschichte.
Ist die Frage, ne?
Genau, wie?
Also, wie wollen wir denn unsere Geschichte lernen, wenn wir, ne, unsere Vorfahren zum Beispiel denken, dass unsere Geschichte bei der Sklaverei beginnt? Das stimmt alles nicht. Das heißt, wir müssen dieses Digging machen.
Genau.
Aber wie, wenn wir diese Ressourcen nicht haben? Ich meine, das Schulsystem ist dafür dann zuständig, ne?
Da stimme dir zu. Also bei mir war das einmal so, meine Mama und ich, wir hatten eine Unterhaltung gehabt und sie hatte mir dann mal von Shaka Zulu erzählt. Mhm. So. Und ich kannte den erstmal nicht. Wie alt war ich da? Ich war 19 oder so. So. Und die meinte dann zu mir, du kennst den nicht? Ich so, nein. Also ich habe von dem noch nie was gehört. Wer ist das überhaupt? Dann erzählte sie mir, ja, der war der König im Zulu und so weiter und so fort. Und ich war total überrascht, weil ich gemerkt habe, wir hatten Könige dort. Ich meine, klar, ich wusste das zwar, aber auch schon früher so. Ne? Wir hatten eine Zivilisation.
Ich finde das gerade unglaublich traurig, weil das bedeutet, schwarze Menschen haben noch nicht mal den Zugang zu ihrer eigenen Geschichte.
Ja. Warum? Ja. Weil es auch teilweise geklaut wurde, verbrannt wurde. Mhm. Die ganzen Museen sind auch auf Lügen aufgebaut. Mhm. Also ich habe mich auch dagegen gewehrt und deswegen habe ich auch gemerkt, manchmal hatte ich auch keine Lust, im Geschichtsunterricht einfach zu lernen, weil ich mir dachte, erstens interessiert mich das alles nicht und zweitens ist es auf Lügen aufgebaut. Warum soll ich sowas auswendig lernen? Das ist doch nur Konditionieren, damit ich dann denke, da gibt es keine Geschichte für meine Landesleute, für meinen Kontinent. Oder zum Beispiel ins Museum zu gehen. Was soll ich mir da angucken? Wie meine Menschen da aufgehangen wurden? Wie meine Mitmenschen gelitten haben? Wie meine Mitmenschen wie Affen eigentlich für Affen gehalten wurden. Also was muss ich mir da angucken eigentlich? Das ist erstens Brainwashing und das ist einfach auch Psychological Brutalization. Also das macht auch was mit einem. Und dann läuft man durchs Leben, als ob man nichts wäre. Und dann wird man auch genauso behandelt. Und das ist das Schlimme. Mhm. Wie soll ich als Lehrerin zum Beispiel in Zukunft, jetzt in meinem, ne, in meinen Fächern, sage ich jetzt mal, also Sprache in Englisch oder Französisch, das mit einbringen? Das wäre zum Beispiel ein Projekt, was ich mir überlege später, dass meine Schüler merken, okay, es geht ja nicht nur um Sprachen. Es geht auch darum, dass uns zum Beispiel erzwungen wurde, die Sprache zu lernen.
Also Französisch, Englisch.
Welche Sprachen können jetzt, sage ich jetzt mal, Afrikaner im Schnitt, die, in, ne, die jetzt in Europa oder wo auch immer leben, welche Sprachen aus Afrika, aus deren Stämmen, weil das gibt es bei uns, können die heute? Und es gibt zig Sprachen, ich kann die nicht auf meine Hände zählen.
Wir haben zu viele.
Meine Sprache habe ich wirklich gelernt, weil ich es wollte. Ich habe sehr früh verstanden, also ich bin, wenn es um Kamun geht, bin ich sehr stolz. Und ich wollte diese Sprache lernen und meine Eltern haben wirklich gelacht. Also es fing so mit 14 an, also vorher habe ich ein paar Wörter, ich konnte es hören, aber ich habe wirklich gesprochen, alle haben gelacht. Und wirklich, das Problem ist, in Kamerun können sehr viele ihre Sprache nicht. Sie sind wirklich auf, die wachsen da auf. Und wenn ich da Urlaub mache und ich meine Sprache spreche und sage, ja, ich kann meine Sprache, dann, wie, du kannst deine Sprache, du bist in Deutschland aufgewachsen, wir sind hier, wir können unsere Sprache nicht. Und da sage ich, euch wurde die Geschichte genommen, ihr wurdet geteilt, ihr wurdet gespaltet, ihr wisst nicht, wer ihr seid, ihr kennt gar nichts. Das Einzige, was euch bleibt, ist die Sprache. Eure Kultur wurde euch zu 80% genommen. Das, was ihr jetzt habt, das ist so klein. Ihr denkt, es ist groß, aber ist es nicht. Wenn ihr nicht an diese Sprache festhaltet, in 10 Jahren werden wir nichts mehr haben.
Weißt du, was krass ist? Du erzählst das jetzt gerade alles so, ne? Weißt du, was ich die ganze Zeit denke? Wann bist du nach Deutschland gekommen?
Also ich bin mit 10, 11 Jahren.
Und du bist jetzt 20?
Genau.
Das heißt, du hast die letzten 10 Jahre Deutsch gelernt?
Genau.
Okay. Nur weil wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, das, es tut mir leid, aber du sprichst verdammt gut Deutsch. Auch wenn das, weißt du,
das nehmen wir aber jetzt als Kompliment auf.
Genau.
Also ich will hier nicht Rassisten oder verteidigen. Mir geht es um weiße Menschen, die nicht wissen, wie damit umzugehen ist.
Genau.
Und ich denke mir, das so in Anführungsstrichen, die Alte ist jetzt erst 10 Jahre hier und du sprichst einfach perfekt Deutsch dafür, dass du eine Sprache in 10 Jahren gelernt hast.
Ja. Exakt, 11.
Eine verdammt schwere Sprache. Ein Klischee kurz.
Ja.
Gibt es, ich weiß, jetzt bin ich dieser dumme Deutsche, der diese dumme Frage stellt, gibt es Sprachen, die gehen?
Das ist eine rassistische.
Das ist schon verdammt rassistisch,
ja,
ne?
Genau, das wurde mir
es
auch
gibt
mal
Filme, gesagt. Ganz kurz, es gibt diese Filme, wo das so ist. Und jetzt
ein
ist die
winziger Stamm, aber das ist so ein winziger Stamm in Südafrika. Ja. Also die sind wirklich sehr klein, weil ihr müsst verstehen, in Kamerun allein gibt es 250 Sprachen.
Mhm, krass.
250.
Wow.
Also das sind keine Dialekten, das sind komplett Unterschiede. Genau. Und so ist es auch in Südafrika. Ich weiß jetzt nicht, wie viele dort sind.
Keine Ahnung.
Weil es sehr viele sind. Mhm. Und da hast du wirklich so einen Stamm, der diese Sprache hat.
Okay.
Und dann denken alle immer so Afrikaans, aber ich glaube, das heißt Afrikaans, oder? Irgendwie sowas.
Keine Ahnung. Sprache heißt nicht so, aber die gibt es auf jeden Fall.
Genau.
Okay.
Aber es ist natürlich praktisch. Es ist natürlich praktisch, wenn man ein gewisses Bild zeichnen will, auch genau das zu benutzen, ja.
Aber dann könnte man auch sagen, hey, wie ist es denn mit asiatischen Sprachen? Da ist die Tone, da betont man manche Wörter oder Klänge anders als andere. Und das klingt dann für mich zum Beispiel etwas merkwürdig, für andere auch. Also das ist einfach so. Aber diese Pauschalisierung dann zu sagen, ja, so spricht ihr bei euch oder sonst
was.
Also das war jetzt nicht der Fall. Ne? Aber sowas halt, ne, das nervt uns. Das sind dann schon wieder, es kommt in dieser kleinen Tüten von Sachen, die uns nerven.
Aber deswegen, verstehe ich absolut, aber deswegen finde ich diese Fragen umso wichtiger, auch wenn sie sehr schmerzhaft sind. Weil was glaubt ihr, wie viele Leute das jetzt hören?
Genau,
aufklären. Ne? Absolut. Und ich glaube, wir müssen mutig genug sein, auch unangenehme, also peinliche Fragen sogar zu stellen.
Das ist in Ordnung in dem Sinne. Und das zeigt auch die Bereitschaft, wie gesagt, nochmal was lernen zu wollen.
Ja.
Und wir sind auch bereit, diese Fragen zu beantworten, auch wenn die manchmal nervig oder, ne, sag ich jetzt mal, nicht so ganz passend sind. Wir sind bereit, die zu erklären. Aber wir merken auch, wir merken die ganze Zeit schon, dass diese Fragen nicht mal bestehen. Man will uns nicht zuhören, man will keine Fragen stellen, man weiß ja oder man wüsste alles und das ist das, was uns auch aufregt. Hört uns doch einfach zu.
Mhm.
Wir haben eine Stimme, wir haben eine Meinung, unterschiedliche Meinungen, ne, auch bei drei schwarzen Frauen.
Ja.
Na, wir sind nicht alle gleich Und da komme ich nochmal zum Thema, ja, du kennst bestimmt die, als Beispiel, du kennst bestimmt die Sephora, du kennst bestimmt die Kelly, ne? Und ich so, woher soll ich sie kennen? Wir sind 30 Kilometer entfernt, wir kannten uns vor der Demo nicht. Das sind so Sachen, wir sehen nicht alle gleich.
Du hast einen Cousin da unten.
Ne? Das ist auch vielleicht, nur müsste man das auch ansprechen, ja. Wir sehen nicht alle gleich. Wir haben unterschiedliche Gesichtszüge, so wie Europäer, ne, Caucasian, so wie alle anderen, was weiß ich, wie soll ich das bezeichnen, Landesmenschen. Also da
du siehst ja auch, wenn jemand mixed race ist. Oder
dann muss man auch hingucken und nicht sagen, okay, ich habe jetzt Blackface gesehen online, dies, das, okay, ist gut. Und dann werde ich mir nicht mal genau die Menschen angucken, ich sehe nur die Hautfarbe. Wir möchten oder ich glaube, wir wünschen uns, dass die Menschen auch darüber hinausschauen.
Vielleicht, was das Thema Sprachen angeht, vielleicht eine ganz nette Idee. Da auch draußen die Pizzen bereit liegen und unser Essen und es langsam kalt wird. Was haltet ihr davon, wenn sich jeder von euch dreien auf der Sprache verabschiedet, die diejenige am liebsten spricht?
Oh, why not?
Mir ist es eh Deutsch. Also.
Das ist Integration! Das ist Integration!
Bei mir ist es Englisch.
Das Ding ist, wir haben...
viel zu schneiden.
Wir haben, mal abgesehen davon, eine wirklich sehr, sehr lange Podcast-Folge aufgenommen. Ich könnte... Ich sag das jetzt nicht nur so, ich könnte stundenlang noch mit euch sprechen, gerade weil ihr alle so unterschiedlich seid. Ja. Und ich finde das wunderschön, dass wir die Chance hatten, jetzt in dieser Podcast-Folge auch zu zeigen, Leute, nur weil man dieselbe Hautfarbe hat oder dieselbe Herkunft oder dasselbe Geschlecht, heißt das nicht, dass man dieselbe Ansicht hat. Und das ist wichtig zu realisieren. Es gibt schlechte schwarze Menschen. Es gibt gute schwarze Menschen. Es gibt drogenabhängige schwarze Menschen. Es gibt schwarze Menschen, die Drogenabhängige retten. Also, ja,
oder die Nazis retten.
Oder die Nazis retten. Ich will damit einfach sagen, wir müssen viel mehr miteinander sprechen. Und ich habe tatsächlich, ich habe nur eine einzige schwarze Freundin. Grüße gehen nach Berlin. und sonst habe ich nicht. Also deswegen, darauf möchte ich einfach nur hinaus. Vieles wissen wir einfach nicht, weil wir uns, weil wir den Kontakt nicht haben. Ja, und ich wünsche mir für uns, Sascha,
ich habe mehr schwarze Freunde, aber ja, red
ich glaube,
weiter.
Ja. Ich wünsche mir für uns als Podcaster, dass wir öfter mit Menschen sprechen, die wir interessant finden. Und ich wünsche mir für euch, dass ihr ein bisschen mehr Compassion bekommt, ein bisschen mehr Feingefühl vermittelt kriegt von den Leuten. Ja. Ich wünsche mir, dass wir alle enger zusammenkommen. Und was mich halt riesig freut, ist, dass so viele verschiedene Menschen jetzt die Black Lives Matter Bewegung unterstützen. Und es wird einfach auch Zeit. Weltweit diese Massen, die sich bewegen.
Genau.
Und ich finde es auch cool, dass ihr viele weiße Ordner hattet. Ich kann diese alte Oma nicht vergessen. Ich fand die Hammer. Die hat da gestanden und ich kann gar nichts anderes sagen als Danke.
Ja, vielen Dank auch von mir. Und außerdem, wir hatten ja schon in Düsseldorf die fetteste Demo, jetzt sollen die anderen erstmal nachmachen.
Genau,
ist so.
Ja, so muss das sein.
Jetzt müsst ihr euch noch verabschieden.
Fangen wir einfach mit Gerda an, ganz rechts. Weil also, sie beherrscht ja auch als angehende Sprachlehrerin wahrscheinlich die meisten Sprachen.
Alle Sprachen, Okay, dann, bien, merci beaucoup de m'avoir reçu. J'étais très heureuse d'être là et puis bonne soirée à tous.
Oh, das war so verdammt sexy.
Für die Liebeserklärung direkt.
Ja, thanks a lot for having me and yeah, was nice having a great discussion with you all. Bye and see you next time, hopefully.
Und jetzt nochmal alles auf Deutsch.
Die Mathematikerin.
Ich bin die Mathematikerin. Also ja, ich bedanke mich nochmal, dass wir da sein konnten und das nochmal besprechen konnten. Ich bin auch sehr froh, dass wir diese Chance hatten, uns nochmal so ein bisschen zu erklären und so weiter. Ja, und ich hoffe, dass ihr uns einfach mal zuhört und, you know...
Make a change. Da sind wir wieder bei Englisch.
Ja, sorry.
So, Sascha und ich verabschieden uns in üblicher Manier.
Ja. Ja, du musst sagen, Yalla sagt ciao.
Yalla sagt ciao.
Ciao.